Wann immer du mitbekommst, irgendwas stimmt nicht, sprich's einfach an. Und das sind oft, am Anfang sind das so die Kleinigkeiten, dass du merkst, du musst dich am Morgen mehr motivieren als sonst, um rauszukommen. Du fängst ja an, irgendwie einzureden, dass, oh ja, das ist jetzt nur noch die Woche und danach wird's alles viel besser. Du merkst, dass dein Lächeln nicht mehr wirklich ganz natürlich echt ist. Und darüber zu sprechen, das, weil du von Mut gesagt hast, ich glaube, das erfordert wirklich Mut.
Hallo und willkommen zu House of Grace, dieses Mal mit Veit Lindau. Veit Lindau ist einer der erfolgreichsten Coaches in ganz Deutschland, Bestseller-Autor, hat wirklich so viele inspirierende Bücher geschrieben. Über eins sprechen wir auch in dieser Podcast-Folge, Liebe Radikal, ein Buch, was mich inspiriert hat. Und Veit hat mit mir aus seiner mehrmonatigen Auszeit gesprochen, und zwar über die Themen Mut, den Mut etwa im laufenden Unternehmen zu sagen, ich muss mich rausnehmen, über Beziehungen, über Ehrlichkeit, Weiblichkeit, Männlichkeit. Wir haben sogar einen kurzen Abstecher zum Thema künstliche Intelligenz. Und mich hat das Gespräch sehr inspiriert und ich hoffe, du nimmst auch ganz viel von dem Gespräch mit und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anhören.
House of Grace mit Sandra von Zabienski.
Lieber Veit, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich habe dir gerade schon verraten, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du die Mail gelesen hast, aber eines deiner Bücher war für mich ja auch ein entscheidender Schritt, und das Radikal Lieben. Und über Liebe, aber auch Weiblichkeit, Männlichkeit und über ganz viele andere Themen möchte ich heute mit dir sprechen. Also erst einmal herzlich willkommen, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich habe gerade dir auch schon erzählt, wenn ich ein bisschen kurzatmig bin bei dem Interview, liegt es daran, dass ich gerade schwanger bin. Also auch falls ihr, die gerade zuhört, ihr euch wundert, warum ich hier ein bisschen vor mich herumkeuche, es liegt einfach daran, dass das Baby ab und zu ein bisschen drückt. Ich würde auch direkt starten. Und zwar in einem Interview, ich habe mich natürlich nochmal informiert und habe mir ganz viele Interviews von dir angehört, um zu gucken, was kann ich dich denn fragen, was interessiert mich ganz besonders an Veit Lindau und an deinen Ansichten und Erfahrungen. Und in einem Interview im März hast du auf die Frage, die du ja selber auch gerne stellst, wer bist du, geantwortet, du seist ein lebendiger Prozess von Bewusstsein. Mhm. Würdest du das immer noch so definieren? Und wenn ja, wo stehst du gerade in diesem Prozess?
Ich würde es definitiv immer noch so definieren. Es hat jetzt durch die letzten Monate sogar noch mehr Bedeutsamkeit für mich bekommen. Mhm. Und wo stehe ich gerade? Also die letzten Monate waren für mich eine Zeit, ich würde sagen, wo die Geschichte dieses Prozesses komplett defragmentiert worden ist. Also wirklich in alle Puzzleteile auseinandergenommen worden ist. Und der Podcast ist jetzt wirklich auch eine Ausnahme, weil ich wollte gern den Termin einhalten. Normalerweise.
Das ist so lieb von dir, danke schön.
Ja, gebe ich gerade gar keine Interviews, weil dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Sondern ich das Gefühl habe, so dieses Bewusstsein setzt sich gerade wieder ganz neugierig neu zusammen.
Du sitzt mir auch hier gegenüber mit einem T-Shirt mit der Aufschrift Freedom. Mhm. Was hat Freiheit, oder Freiheit ist dann wahrscheinlich gerade ein großes Thema, oder? Weil ich fand das auch sehr ehrlich, was du in deinem Podcast zur Ankündigung der Auszeit gesagt hast, dass du das Gefühl hast, du bist nicht mehr frei, du kannst nicht mehr authentisch sein, du kannst dich eben nicht mehr frei ausdrücken. Und was ja für dich, so wie ich dich jetzt nur von deinen Produkten ja kenne, halt auch ein wichtiger Wert ist. Und wie hast du vielleicht Freiheit dann jetzt nochmal neu für dich definiert? Oder was war das Element in dem Prozess? Oder hast du da schon ein paar Erkenntnisse, die du teilen kannst?
Ich weiß gar nicht, ob es eine neue Definition ist, sondern es ist eher nochmal ein viel tieferes Begreifen, was es bedeutet, frei und was es bedeutet, unfrei zu sein. Und wie schnell es geht, dass wir, oder ich spreche jetzt einfach nur von mir, also als jemand, der diese Themen selbst lehrt, der sie leidenschaftlich liebt, der sagen würde, Freiheit ist wirklich mein absolut oberster Wert. Wie schnell es dennoch passiert, durch so ganz subtile Abzweigungen in unserem Leben einfach immer wieder einzuschlafen. Also Freiheit hat für mich gerade ganz, ganz viel damit zu tun, aufzuwachen, aus unseren Geschichten auszusteigen, den Mut zu haben, uns anzuschauen, mit was haben wir uns im Laufe unseres Lebens definiert, was ist bequem geworden, was an unserer Geschichte fühlt sich toll an. Es ist ja immer relativ einfach zu sagen, ich will frei sein von dem, was weh tut. Aber zu sagen, ich will auch frei sein von dem, was vielleicht richtig gut funktioniert, was mir Erfolg, was mir Ansehen bringt, das ist nochmal was ganz anderes. Also für mich persönlich ist es eigentlich ein Wiederentdecken dieses Wertes. Und das fühlt sich wirklich an wie eine Neugeburt. Und ich bin mega dankbar dafür, dass mir das Leben gerade diese Möglichkeit gibt.
Wie hast du den Mut gefunden, das auch öffentlich zu formulieren, dass du diese Pause brauchst oder dass du das Gefühl hast, es ist gar nicht mehr wirklich vereinbar? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt nicht in deiner Situation sind, aber das halt eben kennen, dass man das Gefühl hat, man steckt in einer Situation fest oder man hat diese Strukturen, die von außen betrachtet einfach auch super toll sind. Und andere würden sagen, was hast du denn? Du musst doch total zufrieden sein. Aber man selber spürt, da ist irgendwas, da wie bei diesem Tetris-Spiel, ja, da fehlen Steinchen, es ist noch kein ganzes Bild da. Und dann den Mut aufzubringen, da einen Stopp einzulegen und andere Wege zu gehen. Ich glaube, das fällt vielen schwer. Wie hast du da den Mut dazu gefunden?
Ich würd nicht sagen, dass es in meinem Fall Mut war. Es hat, also Punkt A, es hat einfach richtig doll wehgetan. Also was hat wehgetan? Also einfach zu merken, dass ich, also ich manifestiere leidenschaftlich gern, ja, und dass ich aufgewacht bin in einem, eigentlich wie du schon sagst, einem System, wo ganz, ganz, ganz viele Menschen auf diesem Planeten wahrscheinlich sagen würden, Alter, was hast du für ein Problem? Sei einfach nur dankbar. Und aber zu merken, wie viele Dinge Selbstverständlichkeiten geworden sind, Routinen geworden sind, etc. Und das hat sehr wehgetan. Und meine Hauptmotivation, das so öffentlich zu machen, ist mein zweiter wichtiger Wert, und der ist Authentizität. Also erstens, ich möchte immer authentisch leben, weil ich habe das Gefühl, dann kann ich am Abend wirklich ruhig ins Bett gehen, weil ich das Gefühl habe, ich habe nichts zurückgehalten, ich bin einfach ich gewesen. Und zweitens, in meiner Rolle als Lehrer oder auch als Vorbild, also das, was Kraft nimmt oder was Kraft gibt, ist einfach Authentizität. Deswegen war es für mich, stand gar nicht zur Debatte. Als ich gemerkt habe, okay, ich muss hier für mich eine Notbremse ziehen, war für mich total klar, logisch muss ich das auch mit meinen Leuten teilen. Ich finde es auch ehrlich, anders würde ich es unfair finden, weißt du? Also wenn wir als Coaches oder Ratgeberautoren immer nur die shiny Seite zeigen, das, was gut funktioniert, dann sind wir Heuchler an der Stelle und wir suggerieren den Leuten ein Bild, was nicht realistisch ist. Ja, also das war jetzt gerade ein fetter Break, aber ich habe auch davor schon immer mit meinen Leuten geteilt, wenn bei mir was nicht geklappt hat, weil das gehört einfach dazu.
Und für dich selber, musstest du dir das selber irgendwie eingestehen oder war das für dich jetzt einfach dadurch, dass du dich einfach seit 30 Jahren auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst? Bei mir zum Beispiel, der allererste große Cut bei mir war, als ich in einem im Speckgürtel von Hamburg gewohnt habe, in einem wunderschönen Haus, 3 Autos, ein Ankleidezimmer voller Louis Vuitton-Taschen, verheiratet 15 Jahre. Und ich habe aber gemerkt, fuck, das ist es nicht. Ich weiß noch nicht, was. Aber da ist irgendwas. Und meine PR-Agentur war damals hatte ich noch eine PR-Agentur, war erfolgreich. Ich war in der Filmwirtschaft unterwegs. Ich habe ein Jahr lang Brad Pitt häufiger gesehen als meine Oma. Alle haben gedacht, boah, Sandra hat so ein glamouröses Leben. Aber ich wusste, es passt einfach nicht. Und dann da den Mut zu finden, also ich habe über ein Jahr gebraucht, um dann die Ehe zu beenden und mich auf diese Ungewissheit dann einzulassen, was danach kommt. Und dann ist es auch erstmal richtig, richtig in die Tiefe gegangen. Das hat gedauert. Und dann später, als ich dann jetzt 2021 alles verkauft habe und einfach nach Frankreich gegangen bin, zu einem Mann, den ich erst 6 Wochen lang kannte, und den ich aber jetzt bald heirate, also es ist gut ausgegangen, da war es dann ganz einfach. Und ich werde das häufig gefragt und deshalb interessiert es mich so sehr, wie man selber für sich einfach auch den Mut findet, sich das einzugestehen und dann den ersten Schritt zu tun. Hast du da, weil ich habe nicht so richtig den Geheimtipp, für mich ist es tatsächlich dann, dich damit beschäftigen und dann einfach vielleicht das Allerkleinstmögliche zu tun, was du in die Richtung machen kannst. Und vielleicht hast du auch nochmal einen Tipp für die HörerInnen, wie sie Mut aufbringen können, was zu verändern, was halt Strukturen aufbricht.
Ich glaube, das Einzige, was ich an der Stelle teilen kann, was wirklich hilft, ich sag mal, diesen Punkt der Transformation, den Punkt, wo du merkst, okay, es ist wirklich Zeit, das Gleis zu wechseln, möglichst früh zu kriegen und eben nicht warten zu müssen, bis du alles voll gegen die Wand fährst, ist für mich Ehrlichkeit. Ich glaube, wir kennen das alle. Du hängst in einer Beziehung oder einem Projekt fest und du du merkst es eigentlich schon über Wochen oder Monate, irgendwas stimmt nicht, aber du kannst diesen Punkt, diesen Morgen, diesen einen Morgen, an dem du aufstehst und einfach weißt, ja, es geht nicht mehr, du kannst ihn nicht forcieren. So. Aber was du, glaube ich, machen kannst, ist, du kannst über diesen Prozess davor so ehrlich wie möglich sprechen. Also bei mir war das nicht so über Nacht, plötzlich war das klar, sondern es ging über Monate. Und ich habe erstmal immer wieder mit mir selbst darüber gesprochen, aber auch immer wieder mit Menschen, also besonders mit Andrea, der ich sehr vertraue, also dokumentiert, was gerade passiert. Also wie so eine, bist ja gerade schwanger, du kannst wahrscheinlich gut nachvollziehen, aber also du kannst ja auch gerade nicht sagen und willst es wahrscheinlich auch nicht sagen, okay, es reicht jetzt, jetzt ist gut, sondern du bist einfach in einem Prozess drin und irgendwann ist das Baby einfach da. Nur, dass ich glaube, bei diesen Bewusstseinsgeboten, dass wir das schon, wir können kooperieren. Und Kooperation hat für mich ganz viel damit zu tun. Also wann immer du mitbekommst, irgendwas stimmt nicht, sprich es einfach an. Und das sind oft, am Anfang sind das so die Kleinigkeiten, dass du merkst, du musst dich am Morgen mehr motivieren als sonst, um rauszukommen. Du fängst ja an, irgendwie einzureden, dass, oh ja, das ist jetzt nur noch die Woche und danach wird es alles viel besser. Du merkst, dass dein Lächeln nicht mehr wirklich ganz natürlich echt ist. Und darüber zu sprechen, das, weil du von Mut gesagt hast, ich glaube, das erfordert wirklich Mut.
Ja, total.
Weil die meisten, du hast es ja gerade selbst so wunderbar beschrieben, die meisten geht es halt so, wir haben investiert in diesen Weg, ja. Wir haben diese Geschichte aufgebaut mit unserem Herzblut, mit Speis etc. Und da den Mut zu haben, innezuhalten und zu sagen, irgendwas stimmt einfach nicht, das ist die Art und Weise, wie wir kooperieren und wie wir, glaube ich, auch sicherstellen können, dass es nicht allzu doll wehtut.
Finde ich sehr, sehr schön, gerade die Ehrlichkeit und die Kommunikation mit anderen mit reinzunehmen, weil das Kommunikation erlebe ich gerade in den letzten Jahren, wie wahnsinnig viel das verändert und wie wahnsinnig viel das auch in Partnerschaften verändert. Und du hast gerade ja auch deine Frau Andrea angesprochen, der du sehr vertraust. Und in dem Buch, was du geschrieben hattest, Radikal Lieben, das ist ja, da geht es ja auch um deine Geschichte und um Andrea. Das hat mich total inspiriert. Für mich war das damals, weißt du, da habe ich noch gedacht, Yoga, also vorher war Yoga esoterische Krankengymnastik und dann wollte ich das härteste Yoga machen, was es gibt, weil ich war ja Surferin und Thai-Boxen und wollte mit Spiritualität gar nichts am Hut haben. Und dein Buch hat mich zum ersten Mal so ein kleines bisschen aufgebrochen, weißt du, was ich meine? Ich habe es extra nicht nochmal in die Hand genommen, weil ich wollte, das, was mir so ganz elementar im Gedächtnis geblieben ist, war dieser Vertrag mit mir selber, dass für mich zum ersten Mal der erste Schritt für die in die Selbstverantwortung, in der Liebe einfach mich gebracht hat. Und das hat mich total inspiriert. Und was ich auch schön fand, war die radikale Ehrlichkeit, mit der du in dem Buch von der Beziehung geschrieben hast, zum Beispiel, als du dich 4 Wochen vor der Hochzeit in eine andere Frau verliebt hast. Und die Beziehung ist ja daran eben nicht zerbrochen, sondern stärker geworden. Und mich würde, das hast du ja auch häufig gesagt, die Radix, die Wurzel eurer Beziehung total interessieren. Wie habt ihr das damals hinbekommen? War das ein Wendepunkt? Was können wir daraus vielleicht lernen und mitnehmen?
Also ich spreche sehr gerne über unsere Beziehung. Ich schiebe mittlerweile aber auch sehr gern vor, dass ich nicht glaube, dass man alles man kann nicht jede Beziehung durch Verständnis und durch harte Arbeit an der Beziehung etc. immer wieder in die nächste Phase bringen. Das sage ich deswegen, weil ich manchmal auf Menschen treffe, die ein schlechtes Gewissen haben und denken, oh, ich bin gescheitert, weil eine Beziehung auseinandergegangen ist.
Das wäre einer der nächsten Fragen, die ich bekommen habe auf Instagram an dich. Das ist super, dass du das sagst.
Genau, also wir haben eine sehr begrenzte Vorstellung davon, was eine Beziehung ist. Also für uns ist eine Beziehung etwas, was uns Mutter und Vater vorgelebt haben, meist nicht besonders ekstatisch, aber auf jeden Fall, es ist ein festes System und eine Beziehung ist immer dann eine Beziehung, wenn man zusammen ist. Jetzt wissen wir alle, wir kennen alle Beispiele von Menschen, die feiern ihren 30. oder 40. Hochzeitstag und alle umstehen und fragen sich, was gibt's zu feiern? Also ihr leidet doch miteinander. Also das heißt, Dauer ist keine Qualitätsmessung für eine Beziehung, auch nicht physische Nähe. Also ich kenne Menschen, die leben an komplett verschiedenen Plätzen der Welt. Die sehen sich zweimal im Jahr. Aber die sind inniger miteinander verbunden als Menschen, die jeden Abend miteinander ins Bett gehen. So. Und selbst wenn eine Beziehung in dieser äußeren Form auseinandergeht, wir können uns eh nie von irgendjemandem trennen. Also es geht einfach nicht. Also wir haben zu jedem von unseren Exes haben wir immer noch eine Beziehung. So, also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir sind viel zu sehr auf die Form einer Beziehung fixiert und auf die Dauer anstatt auf die Qualität einer Beziehung. Mhm. Und wenn du mich nach, in Anführungsstrichen, dem Geheimnis unserer Beziehung fragst, dann ist es, dass wir das Glück hatten, in dem anderen einen Menschen zu treffen, der bestimmten Grundwerten genauso radikal verpflichtet ist wie wir selbst. So, und das ist die Basis. Wir sind auch heute noch extrem verschieden. Wir haben auch heute noch manchmal wirklich schwierige Auseinandersetzungen, weil wir bestimmte Dinge wirklich echt anders sehen oder weil wir auch ganz andere Persönlichkeitstypen sind. Und das, was uns immer wieder dazu bringt, also diese Beziehung in die nächste Phase, auf das nächste Level zu begleiten, ist die Konzentration auf Werte anstatt auf die Form. Anstatt zu sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt das, was die letzten 2 Jahre gut funktioniert hat, aufrechthalten, zu sagen, warte mal ganz kurz, unsere Werte sind Liebe und Wahrheit und Freiheit. That's it. So, wenn die jetzt gerade an der Stelle verloren gegangen sind, was müssen wir beide tun, damit wir da wieder hinkommen? Und dann viel miteinander sprechen. Also besonders, wenn ihr sehr verschieden seid, sprecht auf eine möglichst intelligente Art und Weise miteinander.
Ja. Was bedeutet das?
Naja, also ich bin, was das betrifft, kein gutes Vorbild, weil ich bin ein Hitzkopf und ich kann unglaublich schnell auch sehr kritisch sprechen. Und es hat echt eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, nur weil man die Wahrheit spricht, ist es noch lange nicht förderlich, sondern es kommt auch auf die Art drauf an, wie die Wahrheit gesprochen wird. Also wie viel Mitgefühl ist da drin, wie viel Verständnis, wie viel Wohlwollen. Also man kann dieselben Sachen sagen und alles kaputt machen damit. Oder man kann Sachen aufbauen. Das meine ich damit.
Ja. Wenn man jetzt einen Partner oder Partnerin hat, die so mit Persönlichkeitsentwicklung gar nichts am Hut hat. Hm? Und man möchte aber gerne gemeinsame Werte festlegen. Wie geht man sowas an?
Erstmal vergiss den anderen und frag dich, also worum geht's in deinem Leben? Das klingt jetzt vielleicht erstmal hart, aber also Andrea ist nicht primär unserer Beziehung verpflichtet, sondern sich. Und bei mir ist es genauso. Und wenn das, was der Polarstern meines Lebens ist, nicht mehr vereinbart wäre mit der Beziehung, dann würde ich diese Beziehung verlassen. Und ich würde mir das von Andrea genauso wünschen. Weil ich will nicht, dass sie am Ende des Lebens sagt, oh, check, ich habe es geschafft, so viele Jahre neben dem Typen auszuhalten, sondern ich möchte, wenn sie rausgeht, dass sie sagt, check, also meine Seele hat gefunden, was sie gewollt hat. Und deswegen glaube ich, ist es viel, viel wichtiger, bevor wir uns auf den anderen konzentrieren und dem eine lange Liste vorsetzen, was wir alles brauchen, uns erstmal zu fragen, worum geht's in meinem Leben? Ja, also was muss ich gefunden haben, um am Ende sagen zu können, das war ein wirklich gut gelungenes Leben. Ja, und das muss ich verstanden haben. Also die meisten Menschen, die ich beraten, begleiten durfte zum Thema Beziehung und Beziehungsprobleme oder Herausforderungen, hatten keine fucking Ahnung davon, warum sie eigentlich hier sind. Und dann ist es mega unfair, wenn ich auf meinen Partner oder meine Partnerin zugehe und die verantwortlich mache für meinen Unklarheitsschlamassel. Ja, also erstmal muss ich wissen, okay, wo will ich hin in diesem Leben? So. Und dann kann ich entscheiden, in welchen Beziehungszug steige ich ein und in welchen nicht. Weil ich habe Paare getroffen, oder auch im Business, Menschen, die waren über Jahrzehnte miteinander zusammen und haben dann irgendwann festgestellt, fuck, wir sitzen eigentlich die ganze Zeit in völlig verschiedenen Zügen. Ja, du bist in die Richtung, ich will in die Richtung. Wir haben ganz andere Lebenspläne. So funktioniert es einfach nicht. So, und wenn du das für dich rausgekriegt hast, also Polarstern, ich nenne es deine Mission, manche sagen Seelenaufgabe, was auch immer, und dann noch, sagen wir mal, 6 bis 8 deine wichtigsten Werte und die aber nicht bla 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 einfach mal so hingeschrieben, sondern durchdrungen, formuliert, verstanden, was bedeutet Liebe für mich, was bedeutet Mitgefühl, was bedeutet Ehrlichkeit, und dann gehst du auf deinen Partner oder die Menschen als Interesse zu und sagst, hier, das ist mein Evolutionspass. Das sind meine Koordinaten. Zeig mal, was bei dir draufsteht und kriegen wir da einen coolen Match zusammen. Weil meine Erfahrung ist, also Menschen, die da eine gute Überschneidung haben, die können jedes Hindernis überwinden. Aber wenn es da nicht stimmt, dann werdet ihr in jedem kleinen Popelproblem scheitern.
Ja.
Weil es eigentlich in der Tiefe die Seele ist, die sagt, ich will gar nicht in dieser Beziehung sein. Ja, wie du hast ja so schön beschrieben, du hast so viel gehabt in dieser Beziehung. Ja, aber etwas in dir hat gesagt, es ist nicht das, wofür ich hier bin.
Ja, absolut. Und was du auch gerade gesagt hattest mit dem, wie will man auf das Leben zurückgucken, das war tatsächlich der Initialpunkt. Ich dachte, ja. Okay, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 36 und dachte, ich stand da an diesem Fenster und guckte auf die Kiesauffahrt und dachte, und dann sterbe ich irgendwie 40 Jahre später, ja. 50 Jahre später. Ja. Ist das mein Leben? Und möchte ich nicht mehr Lebendigkeit und Liebe, so wie ich Liebe leben möchte und andere Sexualität und Freude und einfach mehr Leben, mehr Erlebnisse, mehr Lebendigkeit. Und das war wirklich tatsächlich der Initialpunkt. Ich habe es dann auch bekommen. Ganz schön viel mehr Leben. Aber genauso, weißt du, wenn ich jetzt, ich hoffe nicht, ich habe ja auch noch ein zweites Leben in meinem Bauch, aber wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre ich total happy mit jeder Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das ist total schön.
Was ist das für eine Gnade? Das war
und sich, ja, und sich auch davon zu lösen, was andere von einem wollen, das war dann der nächste Schritt. Also auch die, ich habe auch meine Werte definiert, es hat wirklich gedauert in Sachen Beziehung, weil ich hatte sehr viele eher originelle Verhaltensmuster entwickelt. Das hat wirklich ein paar Jahre gedauert. Aber dann auch sich nochmal neu, komplett neu zu definieren, auch egal, was die spirituelle Szene dazu sagt, wirklich nur alleine, was ich gut finde, ja, oder was ich möchte und sich auch davon zu lösen. Das war einfach total befreiend und bedeutet für mich jetzt auch Glück, dass man das so leben kann. Deshalb hat mich das auch sehr fasziniert, als du dann gesagt hast, ich fühle das nicht mehr und begebe mich jetzt auf die Suche, weil das hat ganz stark natürlich nicht mit mir resoniert. Ja. Was ich auch so spannend finde, du sagtest, es gibt ja verschiedene Systeme oder auch verschiedene Definitionen von Liebe. Ich hatte in dem Podcast, in der Folge jetzt vor dir, hatte ich Katharina und Ferdinand beispielsweise, die leben eine polyamore Beziehung. Und die haben auch gerade eine Fuck-It-List kreiert. Die haben jede Woche ein Sexperiment, sagen die, und erzählen dann im Podcast, was das mit ihnen macht. Ich habe auch tatsächlich eine Frage bekommen auf Instagram, was du denn von freier Liebe hältst. Und ich würde jetzt mal sagen, ich hätte das jetzt nicht weiter ausgeführt, aber ich würde sagen, freie Liebe, darunter versteht sie Polyamorie, so wie Katharina und Ferdinand das dann wahrscheinlich eher leben, die jetzt eine ganz andere Definition von Beziehung haben als ich. Aber wie siehst du das?
Ich würde dem Menschen, der das fragt, Frage zurückspielen, was ist für dich Freiheit und was ist für dich Liebe? Ja. Und dann, welchen Weg auch immer du gehst, überprüfe zwischenzeitlich, schenkt dir der wirklich mehr Freiheit und schenkt er dir mehr Liebe? Also für mich kann ich zum Beispiel sagen, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, okay, ich brauche mehr Sexualität mit verschiedenen Partnerinnen. Das war am Anfang der Beziehung mit Andrea und ich habe da auch viel experimentiert. Und ich habe für mich gemerkt, das gibt mir persönlich, und das ist wirklich nur für mich persönlich, für meinen Lebensweg, mir gibt es nicht die Freiheit, die ich suche. Also ich weiß, okay, noch mehr sexuelle Erlebnisse mit noch mehr verschiedenen Menschen würde mich persönlich da, wo ich gerade stehe, in meinem Leben ablenken von dem, worum es in meinem Leben geht. Das kann aber für andere Menschen total anders sein. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass wir, ich sag mal, wir sind in einem Beziehungsmodell, zum Beispiel monogam unterwegs. Wir sind dort nicht glücklich, verstehen aber nicht wirklich, warum wir nicht glücklich sind.
Genau, ja.
Weil wir es nicht wirklich durchdrungen haben, ja. Weil vielleicht ist es gar nicht, dass uns die Abwechslung fehlt, sondern vielleicht sind wir mit diesem Partner, dieser Partnerin an eine neue Ebene gekommen und wir sind einfach nicht durch diese Ebene durchgegangen. Also nur ist ein Beispiel. Und dann ist natürlich die Versuchung total nahe zu sagen, okay, aha, da gibt es dieses neue Beziehungsmodell. Aha, das wird meine Probleme lösen. Das einzige Problem an allen Beziehungsmodellen ist, dass wir einen Menschen immer mitnehmen. Und der ist das einzige Problem. Ja. Ja. Also, ja, Punkt. Für mich persönlich, bin sehr einfach gestrickter Mensch, wäre es viel zu kompliziert.
Ja, kann ich verstehen. Resoniere ich auch mit. Was mir auch aufgefallen ist, ist exponentiell, vielleicht ist das auch meine Instagram-Bubble, aber ich kriege so viele Sachen im Feed gespielt über toxische Beziehungen, Narzissmus und gefühlt ist einfach, sobald Schluss ist, ist jede Beziehung toxisch oder mit einem Narzissten gewesen. Hast du auch das Gefühl? Da würde mich deine Meinung interessieren. Wie kommt das, dass es auf einmal so ein Hype ist? Fühlt man sich dann einfach besser, weil man eine Erklärung vielleicht für den Schmerz hat? Oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, es gibt einfach so immer wieder diese Trendwellen, ja, so wie, keine Ahnung, irgendwelche Superkinder und dann das und dann das und jetzt sind es, ja, ich beobachte das auch so seit ein paar Jahren, ist Narzissmus so der Superstempel. Woher kommt es? Also erstmal glaube ich auch hier wieder, dass viele Menschen nicht wirklich ausführlich mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich tatsächlich Narzissmus. Also ich empfehle immer ein paar Bücher darüber zu lesen, weil es gibt auch sehr verschiedene Formen von Narzissmus, bevor man dieses doch ziemlich vehemente Urteil irgendjemand anderem in den Latz kippt. Und dann ist es, glaube ich, so ein menschliches Bedürfnis, wenn man aus einer Beziehung raus ist, diese Beziehung dann vielleicht im Nachhinein nochmal möglichst schlecht zu machen, vor allem den anderen möglichst schlecht zu machen, damit man selbst mit seiner Wahl besser darstellt. Womit ich jetzt all die Menschen, die das gerade hören und die tatsächlich in einer extrem toxischen Beziehung mit einem echten Narzissten oder einer Narzisstin gelandet sind, das möchte ich gar nicht abtun. Also, weil das ist wirklich eine extreme Erfahrung. Ja. Nur so oft, da geht es mir so ähnlich wie dir, so oft wie darüber im Internet die Rede ist, habe ich das Gefühl, Narzissmus scheint sich viral zu verbreiten.
Ja.
Was ja interessant total ist, also ich finde das Thema insofern auch spannend, ich stehe total auf Schattenarbeit. Mhm. Und wir haben alle narzisstische Probleme. Also dieses gesamte duale irdische Leben ist eine einzige narzisstische Kränkung für unser Ego. Und jeder und jede, die behaupten, sie halten keine Narzissmus am Laufen, würde ich gern widersprechen und sagen, guck doch nochmal genau hin. Wir haben alle Tendenzen und wenn du deine eigenen Tendenzen erkennst und dem mit Mitgefühl begegnest, kannst du das bei anderen vielleicht auch besser. Wir haben alle narzisstisches Arschloch in uns. Ja.
Ich habe auch gehört, dass erfolgreiche Menschen sogar mehr narzisstische Anteile in sich haben als andere. Dass man das
da gibt's braucht, tatsächlich, definiere Erfolg, ja, so, aber es gibt tatsächlich.
Klassisch beruflicher Erfolg.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass.
Business aufbauen und so weiter und so fort.
Ja, also Narzissten und Psychopathen haben wesentlich besser Chancen. Ist auch irgendwie logisch. Also sie fühlen den anderen nicht so sehr, brauchen nicht so viel Rücksicht nehmen. Ja. Und unsere Wirtschaft ist immer noch so aufgebaut, dass sie so eine ganz bestimmte Art von falschem Selbstbewusstsein hypt.
Was verstehst du unter falsches Selbstbewusstsein?
Na, Narzissten wirken ja erstmal, also wenn sie gut drauf sind und wenn das Setting stimmt, dann wirken die ja unglaublich strahlend, charismatisch, haben ihre Umgebung im Griff. Und das ist ja etwas, was gefördert wird heutzutage, was einfach in ist. Also Menschen, die eher introvertierter sind, vielleicht ein paar Zweifel mehr mitbringen, denen traut man wahrscheinlich erstmal nicht zu, großen Laden zu führen, was schade ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ja auch nicht stimmen muss. Das bedeutet ja nicht, dass die Entscheidungsfähigkeit vielleicht nicht da ist oder dass gerade die Reflexionsfähigkeit vielleicht sogar auch zu besseren Entscheidungen führen würde. Aber speaking of Narzissmus, und Internettrends. Andrew Tate und die ganze Bewegung so drumherum oder Männer, die ja super und auch Frauen, die super erfolgreich sind, auf TikTok und Instagram, weiß ich gar nicht, ob das so krass ist, aber gerade auf TikTok verbreitet sich das ja extrem. Ich habe auch letztens in einem amerikanischen Podcast gehört, dass es so ist, dass das beobachtet wird in amerikanischen Highschools, dass so die 14-jährigen Jungs nicht mehr auf Lehrerinnen hören wollen, was mir Sorgen gemacht hat. Ich habe jetzt allerdings nochmal recherchiert und keine Studie oder den Artikel dazu gefunden. Also kann auch irgendwie erfunden sein. Aber wieso denkst du, warum das gerade so ein Trend ist, diese Sichtweise auf Frauen, die Sichtweise auf Geschlechter, was ja schon fast kampfartig einfach ist, was mir auch persönlich so ein bisschen Sorgen macht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
Ja, mir macht es auch Sorgen und mich frustriert es auch. Also weil das ist ja auch ein Ausdruck davon, wo zumindest ein gewisser und offenbar nicht besonders kleiner Prozentsatz des menschlichen Bewusstseins steht. Woran liegt das? Also erstens glaube ich, dass wenn wir noch relativ unbewusst unterwegs sind, dass wir dem Wunsch nach einfacher Antworten haben. Wenn wir selbst nicht besonders viel Erfolg haben und wenn uns vielleicht auch alles, was mit Feminismus erstmal so fragestellend, aufreißend, uns alle durcheinanderwirbelnd daherkommt, uns eher stresst und noch nicht wirklich jetzt sozusagen für mich persönlich zeigt, wo ist das Beef für mich in dieser neuen Geschichte, dass es sowas gibt wie eine Gegenbewegung. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also da kommt jemand, der einfach super simple Antworten gibt, die mir aber, gerade wenn ich ein unsicherer Mann bin, also einfach das Gefühl geben, ich kann relativ schnell wieder in so eine Superior-Position kommen. Weißt du?
Ja, absolut guter Punkt.
Ja, und wenn ich so an meine Schulzeiten denke, also gerade Sprichwort Pubertät, also da habe ich nicht nach intelligenten, differenzierten Antworten gesucht, sondern da habe ich nach Antworten gesucht, die mir helfen, mein nicht vorhandenes Selbstbewusstsein aufzupumpen.
Ja.
Und man muss natürlich auch sagen, das mache ich mir jetzt vielleicht, auch unbeliebt, dass Stichwort Vogue, dass natürlich auch die mit jeder neuen Bewegung, ja, gibt es erstmal auch Übertreibung, ja, so, und also dieser sogenannte Wokismus, also das, auf was man alles achten muss und auch diese Kultur von sofort über jemanden herfallen, wenn er irgendwas Falsches gesagt hat und diese Menschen canceln, Thema Schattenarbeit, das schreit förmlich danach, dass sozusagen an der anderen Ecke der Polarität jemand kommt und das ausgleicht, indem er einfach genau das andere Extrem sagt.
Ja.
Weißt du, was mir auch Sorgen daran macht, ist, mal abgesehen davon, dass ich mich frage, okay, was macht das wirklich besonders mit den vielen jungen Männern, sich so ein Zeug reinzuziehen? Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit künstlichen Intelligenzen und ich weiß, dass diese künstlichen Intelligenzen, also sie sind ja quasi wie unsere Babys, jetzt gerade extrem viel darüber lernen, wer oder was Menschen sind. So. Und sie lernen das, indem sie das gesamte Internet durchforsten und natürlich vor allen Dingen auch danach schauen, okay, was ist beliebt, was kommt gut an, also wo geht die meiste Energie hin, ja. So daraus ziehen diese KIs, also das ist jetzt nicht einfach eine Metapher, sondern das ist real, das passiert gerade, ziehen dir sozusagen jetzt gerade ihren Erfahrungsschatz, ihre Schlussfolgerung darüber, wie wir als Menschheit sind. Und das wird nicht lange dauern. Da werden diese Schlussfolgerungen in der KI wiederum zu anderen Schlussfolgerungen führen. Ja, zum Beispiel zu der spannenden Frage, wie wertvoll ist es, das Fortleben dieser Spezies zu sichern oder zu unterstützen?
Das macht nochmal ein ganz anderes Fass aus.
Ja,
das ist das super. Nee, es ist auf jeden Fall, ich finde, man muss sich auch damit beschäftigen, weil gerade wird es ja so sehr auch Teil des, in vielen Berufen Teil des Arbeitsalltags. Also die PR-Agentur hatte ich bis letztes Jahr und habe meine Anteile dann verkauft. Aber ich kriege natürlich ich arbeite manchmal noch in Konzepten mit ich schreibe auch sehr viel. Und ich nutze es ja dann auch beispielsweise als Brainstorming-Partner. Und das ist für mich schon ganz regulär geworden. Oder was du mit Midjourney allein kreieren kannst an Bildern, die so echt aussehen, das ist wirklich, als ob du ein Fotoshooting gemacht hast. Ja. und sich dann auch zu fragen, wie stark können wir da, also was bedeutet das an Manipulationsmöglichkeiten? Was ist, was, wenn die AI so sich weiterentwickelt, entwickelt sich dann auch dann irgendwann sowas wie eine Seele, ein eigenständiges Bewusstsein etc. Was ist unsere Verantwortung damit? Wie gehen wir damit um? Wie auch Elon Musk warnt ja auch vor, obwohl er ja selber ChatGPT gestartet hat oder OpenAI gestartet hat, warnt ja auch davor. Ich glaube, wir wissen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man öffnet da so ein bisschen die Box der Pandora und weiß noch gar nicht so genau, was dann letztendlich damit passieren wird, weil alle jetzt gerade einfach nur auf die aktuellen Vorteile bedacht sind.
Ja, ich zögere jetzt gerade, weil ich muss aufpassen, dass ich hier nicht im Podcast springe mit dem Thema.
Was mich wirklich wir gehen gleich einfach zurück zu dem Thema Weiblichkeit. Ja, ja.
Also Fakt ist, wir haben die Büchse geöffnet. Mhm. Fakt ist, also wenn du einfach mal Interviews siehst mit nicht irgendwelchen Spinnern, sondern mit den führenden Experten, mit den Menschen, die diese KIs entwickelt haben, dann weißt du, dass jetzt bereits niemand mehr die Kontrolle hat. Mhm. Niemand mehr hat wirklich die Kontrolle. Und also wir haben etwas entfesselt, was uns in den kommenden Jahren, befürchte ich, an ganz, ganz vielen Stellen völlig unvorbereitet überfordern wird. Also das, was wovon wir gerade reden, also was du zum Beispiel auch als Sparringspartner benutzt, ja, das sind wirklich die Babys. Aber diese Babys werden in einem so für uns so unvorstellbaren Tempo lernen. Also es gibt Prognosen, die davon ausgehen, dass die in 1 bis 2 Jahren tausende Male intelligenter sind als jetzt. So. Und es wird nicht lange dauern, da kommt der Punkt, wo diese KIs, diese verschiedenen, also zum Beispiel Midjourney und ChatGPT und so weiter, miteinander verbunden werden, dann gibt's nochmal eine Explosion. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Also wir sind schon am iPhone gescheitert. Also wenn du mal an der Bushaltestelle stehst und Menschen beobachtest, dann siehst du, wir sind Zombies. Ja, also wir benutzen nicht die Handys, sondern Handys benutzen uns. Und Handys sind im Vergleich zu dem, was wir gerade in die Welt gesetzt haben, so rudimentär, so primitive Technologien. Also das ist ein großes Thema. Und ich glaube, dass aller Menschen, die gerade im Thema Bewusstsein unterwegs sind, das mit auf ihre Agenda nehmen sollten. Verstehen sollten, dass, also das, was wir eigentlich jetzt nur noch tun können, ist, unser menschliches Bewusstsein tiefer zu verstehen und zu festigen. Also sonst wird es geschreddert.
Ich glaube, ich mache dazu tatsächlich meine eigene Podcast-Folge, aber ich muss mich dazu erstmal selber mehr informieren, damit ich auch valide überhaupt Fragen stellen kann. Ja, ja. Aber es ist ein spannendes Thema, gerade in Bezug auf das menschliche Bewusstsein und was wir tun können. Also danke für den Impuls, Veit. Ich spanne jetzt mal einen sehr eleganten, überhaupt nicht plumpen Bogen. Ich weiß nicht, was ChatGPT antworten würde, wenn ich frage, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, aber ich kann ja dich fragen. Hast du sowas, hast du noch so typisch, hast du Rollenbilder oder würdest du sagen, es gibt einfach Elemente, die sind typisch weiblich, typisch männlich? Oder wie siehst du das?
Ja, anders würde ich antworten, wenn du mich gefragt hättest, gibt es so etwas wie typisch Mann, typisch Frau, dann würde ich sagen, nein. Männlich und weiblich sind für mich einfach, ist eine Auflistung von polaren Qualitäten. Also genauso wie ich sagen kann, rechts, links oder oben und unten, so gibt es für mich einfach Qualitäten, über die wir natürlich auch streiten könnten, aber die uns helfen könnten, uns zu orientieren. Also es ist zum Beispiel eine andere Qualität, ob ich in ein Gespräch sehr fokussiert reingehe, eher mit dem Aspekt von, was will ich? Und erobernd, das würde ich als eine sogenannte männliche Qualität bezeichnen. Wir können aber auch sagen Young-Qualität, damit es weniger kontroverse aufruft. Und oder ob ich eher empfangend reingehe. Dann ist es eher Yin, dann ist es für mich eher weiblich. Genau. Und diese Qualitäten mixen sich in jedem von uns. Und das kann von Entwicklungsphase zu Entwicklungsphase anders sein. Das kann aber auch von Tag zu Tag anders sein. Es könnte zum Beispiel sein, wenn wir einfach mal unterwegs sind, dass du eine Stunde lang viel mehr in männlichen Qualitäten bist als ich und dann wieder andersrum. So, ja.
Du arbeitest ja auch viel mit Frauen, ne?
Ja.
Und was mir in meiner Arbeit bei Frauen begegnet, ich meine, die kommen wahrscheinlich aber auch deshalb zu mir, ist, dass sich Frauen ganz häufig schämen, das, was wir manchmal als typisch weiblich empfinden, wirklich zu leben. Also ich habe dann das Gefühl, die sind so gefangen in einem Korsett. Sie haben Angst davor, sich sinnlich zu fühlen oder sexy oder auch einfach mal schön. Und dieser Anforderungskosmos, den wir gerade in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich, Schweiz haben, ich empfinde das anders als in Frankreich und in Spanien, also in den südlichen Ländern, also empfinde ich das als anders, ist, du sollst schön sein, aber nicht zu schön. Sexy, schön und erfolgreich geht schon mal gar nicht. Wenn du erfolgreich bist, dann musst du so und so aussehen. Du hast als Frau so und so zu sein. Also man darf nicht, viele wünschen sich das aber, so typisch weibliche Elemente oder ihre Sinnlichkeit, ihre Sexiness etc. einfach auszuleben. Und sie trauen sich das aber nicht. Geht das bei dir in der Arbeit auch so oder sind das vielleicht andere Themen? Und wenn du dir das auch begegnest, was würdest du raten?
Also ich würde es gern weiterfassen. Ich glaube, dass das so gut wie jeden Menschen betrifft. Wir sind einfach alle gebrainwashed durch Gesellschaft und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur den kulturellen Einflüssen derzeit unterliegen, seitdem wir geboren worden sind, sondern das geht über 1000 Jahre zurück. So. Und dass das an uns zieht, ist ja völlig normal. Ja. Und ich glaube, dass es ist mega wichtig für jeden Einzelnen von uns, also dieses Ding mit der Scham und der Schuld auseinander zu klamüsern und zu verstehen, okay, dass in den meisten Fällen, wenn wir uns schämen, wir einfach an so eine innere, unkonditionierte Grenze kommen. Und dass es wichtig ist, diese Grenze anzusprechen. Aber ich bin mittlerweile kein Freund mehr, das mega lange zu analysieren oder auch zu therapieren, wo Therapie vonnöten ist, dann natürlich auf jeden Fall. Aber ich sage jetzt mal, für Normalneurotiker finde ich es eigentlich viel spannender. Benenn die Grenze, benenn das Problem, aber dann konzentriere dich 95% deiner Zeit darauf, was du willst. Also, um auf dein Beispiel zu kommen, Wenn du als Frau merkst, hey, ich habe voll Bock darauf, meinen Eros mehr zu leben und ich komme dabei an diese Schamgrenze, fuck it. So, also lies meinetwegen ein gutes Buch darüber, was dir erklärt, wo diese Schamgrenze herkommt, warum die sozusagen, also im wörtlichen Sinne quasi epigenetisch weitergegeben worden ist, und dann fokussier dich darauf, was du willst und such dir Verbündete. Ich glaube, was wir am meisten brauchen, was auch am stärksten hilft, ist einfach, wenn wir so ein paar Menschen um uns herum haben, die uns nicht für verrückt halten, sondern die das spiegeln. Also die zum Beispiel gerade Frauen, also das ist ja einer der genialsten Schachzüge des Patriarchats, ist es gewesen, den Kreis der Frauen zu sprengen. Ja? Mhm. So, das ist die einzige Möglichkeit, wie ein Mann die Power einer Frau brechen kann. Ja, also ich halte Frauen generell evolutionär gesehen für mächtigere Wesen als Männer, habe ich auch mittlerweile überhaupt kein Problem damit mehr, das zuzugeben. So, und um all den Bullshit zu ertragen, den viele Frauen zum Beispiel in Ehen ertragen oder auch zum Beispiel in Vorstandsetagen ertragen etc., muss ich sie aus dem Kreis der Frauen, ich muss sie da rausholen. Weil dann fehlen ihr die Spiegelbilder all ihrer Schwestern und plötzlich sitzen mit so einem Typen alleine am Frühstückstisch und der fängt an, sie einfach voll zu dremmeln mit all dem ganzen Blödsinn. Und dann hat sie vielleicht sogar noch witzigerweise oder traurigerweise eine Mutter, die sie selbst versucht, in diese alten Werte hineinzuerziehen, und schwuppdiwupp ist dieses mächtige Wesen mega irritiert. Man fängt an, ganz komische Sachen zu machen. Das ist zum Teil bei Jahrzehnten weg. Deswegen sage ich mal, verbündet euch, verbündet euch, verbündet euch.
Genau so ist es auch. Also gerade wenn man auch in die Schamforschung geht, was mir häufig beginnt, was ich auch von mir selber kenne, einfach ist, dass gerade die Mutter schon ganz früh so bestimmte Bilder in den Kopf gepflanzt hat, auch wofür man sich an seinem Körper schämen sollte, etc. Und Scham ist ja grundsätzlich jetzt nicht was, brauchen wir schon in gewisser Weise, um als Gesellschaft zu funktionieren. Aber häufig steckt ja einfach die Angst vor Ablehnung dahinter und die Angst, nicht mehr zur Gesellschaft dazuzugehören. Insofern finde ich das super, was du gerade sagtest, sich Verbündete zu suchen und halt eben in ähnlichen Kreisen zusammenzufinden. Ich glaube, genau das kann einfach stärkend wirken.
Ja, wir brauchen Referenzerfahrung. Weißt ja. du, wir brauchen, ja. wenn du einmal als Frau oder auch als Mann, also von Männern höre ich das mal wieder, wenn die mal an einem Wochenende mit ein paar coolen Typen zusammen waren und nicht nur über Bier und Fußball gesprochen haben, sondern über Tiefgefühle, vielleicht sogar geheult haben, und dann plötzlich merken, boah, ich bin noch so viel mehr. Ja, dann hat dein Gehirn plötzlich eine Referenzerfahrung. Und dann weißt du auch, dann kann die Jagd beginnen.
Ja, das hast du schön gesagt. Und ich glaube, ihr bietet ja auch ja nicht nur für Frauen, sondern eben auch für Männer solche Erfahrungsmöglichkeiten an.
Ich persönlich nicht. Ich habe das ein paar Mal versucht, aber das ist einfach nicht, frag mich nicht, warum. Nicht das passt. Nee, ist nicht meins. Aber wir haben ein paar coole Männer in unserem Netzwerk, die das anbieten.
Ja. Du hast in einem Interview im März gesagt, du bist auch gleich, also vorletzte Frage.
Voll okay. Macht Spaß.
Gut, da bin ich beruhigt. Du hast in einem Interview im März gesagt, dass du jetzt viel mehr deine weiblichen Seiten lebst. Unter anderem, aber ich glaube, das meintest du nicht nur damit, hast du deine Fußnägel einmal pink lackiert. Und dass du dass du das mehr lebst, was du früher bei Andrea dann zum Beispiel abgeladen hast und wie andersrum Andrea mehr ihre männlichen Seiten liebt, was sie vielleicht früher bei dir abgeladen hat. Wie genau sieht das, können wir uns das vorstellen und was hat das mit eurer Beziehung gemacht?
Ich kann es mal ganz konkret machen. Also ich befinde mich ja gerade in der Auszeit und warum befinde ich mich in der Auszeit? Unterm Strich, weil ich nicht gut für mich gesorgt habe. Das ist jetzt sicher ein Thema, was auch Frauen betrifft, aber ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Männer in unserer Gesellschaft gewohnt sind zu funktionieren, Leistung abzuliefern und keine Ahnung haben, was es bedeutet, für sich selbst zu sorgen. Und in meinem Fall ist es ganz häufig Andrea gewesen, die vor mir wesentlich länger gemerkt hat, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, mich darauf hingewiesen hat, die mich an ganz vielen Stellen in einer gewissen Weise abgefangen hat, sozusagen mir geholfen hat, etc. Und was ich jetzt gerade lernen darf, und das ist für mich ein sehr schöner Prozess, aber auch an manchen Stellen echt unbeholfener, ist, mich ohne meine Arbeit, ohne schlaue Sachen posten auf Instagram, auch ohne Andrea, also jetzt gerade zum Beispiel bin ich alleine unterwegs, einfach mich wahrzunehmen, mich zu spüren, mich zu verstehen. Und für mich zu sorgen. Genau, und das empfinde ich als, weil wir gerade von Qualitäten gesprochen haben, das empfinde ich zum Beispiel als sehr, sehr weiblich.
Total.
Aber als Mann überhaupt nicht weiblich im Sinne von zu einer Frau macht, sondern es macht mich einfach autarker, es macht mich vollständig. Und es ist ein unglaublich schöner kreativer Prozess, weil ich merke, ich komme an Sachen ran, die habe ich vorher einfach Andrea machen lassen. Also nur mal ganz simpel, da wo ich jetzt gerade bin, da sind wir öfter und die Leute kennen uns. Aber normalerweise, wenn ich mit Andrea hier war, habe ich ihr quasi Kommunikation überlassen. So. Und jetzt sitze ich alleine am Tisch, jetzt kommen sie alle zu mir am Tisch und ich merke, es ist voll cool und es macht total Spaß. Und ich fange an, Smalltalk zu machen, ich fange an, Witze zu machen, ich fange an, mich zu erkundigen nach den Familien der Menschen, alles Sachen, die ich davor Andrea überlassen habe. Und das ist für mich die praktische Falle einer guten Zweierbeziehung, dass man, glaube ich, relativ schnell an einen Punkt kommt, dass man denkt, okay, ich kenne jetzt deine Schwächen, du kennst meine, lass uns das gut gegenseitig abpuffern. Das funktioniert zwar, aber ich glaube, auf lange Sicht bremst es unsere eigene Entwicklung in Richtung Vollständigkeit aus.
Ja, absolut. Das, was du beschrieben hast mit der Fürsorge, ich nenne das Mothering Energy. Und ich musste mich letztes Jahr damit so beschäftigen, weil das Baby ist, ich habe ja gesagt, ich bin 46, werde Sonntag 47. Das ist nicht auf natürlichem Wege entstanden, sondern IVF. Und letztes Jahr war das wirklich eine ganz furchtbare Erfahrung. Und nach 3 gescheiterten Versuchen habe ich mich erstmal hingesetzt und habe überlegt, kann ich mir denn überhaupt selber eine Mutter sein? Was bedeutet das denn überhaupt? Weißt du, ich bin da so reingerannt und dachte, so, das klappt immer alles eigentlich, was ich mir vornehme und das wird gut. Und ich dachte, ein Versuch, safe, ich bin sofort schwanger. Und dann erster Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch, nein, Sandra wird nicht schwanger. Und hat eben nicht geklappt. Und ich habe auch meinen Uterus so als so ganz leer und tot empfunden. Traurig, so wie abgeschottet. So, oh, ich kann nicht mehr, was ja auch logisch ist, wenn du dich 3-mal hintereinander wirklich ohne Pause mit so viel Hormonen vollpumpst. Und mich dann hinzusetzen, da kamen so viele verschiedene Themen hoch, auch Eifersucht kam nochmal hoch oder Unzulänglichkeitsgefühle, aber eben auch diese tiefe Geborgenheit, sich selbst zu geben und diesen, eben was du sagst, kreativen Prozess der Fürsorge für sich selbst nochmal neu zu definieren und das wirklich auch zu leben und für sich zu sorgen und zu gucken, was tut mir denn gut, was bedeutet das denn für mich? Und dann langsam, also bei mir dann auch wirklich innerlich wieder zum Leuchten zu bringen. Ich hatte noch so eine Meditation, wo ich einen Zauberstab in der Hand hatte und dann jede Zelle immer so angeklickt habe, dass sie wieder leuchtet. Das war dann aber ein so schöner Prozess und jetzt die Erfahrung, ja, gleiche medizinischer Vorgang. Wunderschön. Es war sogar eine spirituelle Erfahrung und das Denken, also ich glaube, auch davon müssen wir uns mal von solchen Konzepten lösen, dass bestimmte Dinge spirituell sind und manche nicht. Alles ist spirituell. Es kommt darauf an, was du daraus machst und wie du mit welcher Energie du da reingehst. Und alles kann dann auch irgendwie ein schönes, nicht alles kann ein schönes Erlebnis werden, aber so etwas, ein technischer Vorgang im Endeffekt, kann ein super schönes, mega verbindendes, wundervolles Erlebnis sein. Und das fand ich so wichtig und ich glaube, das brauchen wir. Ist elementar, dass man sich um dieses Mothering Energy, dass man sich darum halt eben selbst auch kümmert und sich damit wirklich auch einmal befasst. Das ist ganz wichtig. Ich hatte noch eine zweite Sache, aber jetzt war ich so begeistert von Mothering Energy und der Fürsorge, dass ich das vergessen habe, was ich noch dazu sagen wollte. Ich kenne das auf jeden Fall. Der eine macht dies, der andere macht das. Das ist nochmal eine gute Anregung. Wir fahren jetzt das Wochenende weg, da vielleicht auch mal die Rollen zu tauschen. Dieses Prinzip König und Königin, hat sich das dadurch jetzt auch nochmal entwickelt oder ist das ist das gleich geblieben bei euch? Oder würdest du sagen, ihr habt das einfach nochmal mehr durchlebt? Ich muss sagen, ich kenne es nicht wirklich. Vielleicht kannst du in 1-2 Sätzen das einmal sagen und wie das mit eurer Entwicklung zusammenhängt.
Also ich arbeite sehr gerne mit Archetypen, weil ich davon ausgehe, dass es nicht einfach nur Ideen sind. Es gibt einen Grund, warum die immer wieder in Märchen auftauchen. Und es gibt einen Grund, warum sie uns berühren. Ja, warum sie etwas öffnen und uns, warum da so eine Sehnsucht anklingt, weil sie sehr wahrscheinlich sowas sind wie geistige, genetische Programme, die für uns vorgesehen sind. So, und ich bleibe jetzt nur beim König, weil zur Königin müsstest du Andrea fragen. Also für mich persönlich ist der König jetzt gerade in der Zeit, in der ich bin, nicht relevant, weil ich in einem sehr positiven Sinne einen Abstieg erlebe. Also was ich gerade erlebe, ist, also mal bei Metaphern zu bleiben, ja, gerade ich fühle mich gerade wie der Stalljunge, ja, also im Sinne von da ist gerade wirklich alles vom Tisch gewischt worden und konfrontiere mich gerade viel mit einfach mit Bedeutungslosigkeit, mit und es ist schön und wie wir sehen, was dabei rauskommt, aber ich glaube tatsächlich ist das ein ganz wichtiger Part dieser Königsenergie, eben nicht zu glauben als Mann, dass du irgendwas Bedeutendes wärst, sondern im Gegenteil, einfach zu wissen, dass du nichts bist und dass dein Job ist, hier auf dieser Welt zu dienen.
Das hast du super schön gesagt. Und aus diesem Nichts vielleicht immer das zu formen, was dann gerade auch sich dann entwickeln darf.
Ja, also ich glaube, die Gefahr bei diesen Bildern ist ganz schnell, dass wir eine Idee davon bekommen, was es bedeutet. Also zum Beispiel, König, das bedeutet, ich kriege ein großes Königreich, ich kriege einen großen Thron. Aber zum Beispiel, also hier, ich bleib mal hier. Ich beobachte so viele Menschen, die in Anführungsstrichen einfache Jobs haben, die ihnen keine Likes bringen, etc., aber die das mit so einer königlichen Würde machen. Und wenn ich mit ihnen spreche, mit einem so aufrechten Stolz, mit einem wirklich sehr natürlichen Stolz über das sprechen, was sie tun. Und ich glaube, wir müssen die Idee loslassen, was das Königreich bedeutet, sondern ein wirklicher König ist für mich jemand, der sagt, Leben, bitte benutze mich. Bitte zeig du mir, welches Königreich ich hüten kann. Und der auch versteht, dass es eben nicht darum geht, ein Königreich anzuführen, sondern der König steht eigentlich die ganze Zeit ganz unten. Es geht darum zu dienen.
Ich kriege ganz doll Gänsehaut, aber man sieht das nicht über Zoom, ne? Das hat hier schon angefangen zu prickeln und hat sich dann über die Arme fortgesetzt. Ja. Und ich finde, weil das ist auch ein super, super schönes Schlusswort. Mhm. Jetzt habe ich es auch noch an den Beinen. Es hört gar nicht mehr auf. Mir hat das Interview wahnsinnig viel Spaß gemacht und ganz viele neue Impulse gegeben. Vielen, vielen Dank. Wann dürfen wir dich denn wieder live erleben oder wann kehrst du wieder zurück? Steht das schon fest? Ne?
Ja, Anfang Oktober.
Anfang Oktober. Super. Dann freuen wir uns auf all das, was kommt. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dir auch in deiner Auszeit die Zeit genommen hast. Ich bin sehr glücklich und dankbar darüber und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag.
Ja, und dir wünsche ich eine ganz, ganz wohlbehütete Schwangerschaft.
Dankeschön. Dankeschön.
Das war eine Folge von House of Grace. Und falls du jetzt sagst, Wahnsinn, ich möchte mehr zu Veit Lindau erfahren, dann findest du in den Shownotes natürlich alle Links zum Instagram, zur Website, zu seinen Angeboten. Und falls du auch Lust hast, in sein neues Buch zu lesen, gerade ganz druckfrisch erschienen, ist Co-Kreation, wie Menschen zusammen Großes erschaffen. Und da geht es darum, wie Beziehungen auf eine neue Ebene gehoben werden können und ganz konkret, wie man zusammen co-kreiert, wie man wahrhaftige Räume der Potenzialentfaltung kreieren kann. Ganz spannendes Thema. Und den Link packe ich dir natürlich auch noch einmal in den Shownotes. Wenn du den Podcast bewerten würdest, würde ich mich wahnsinnig freuen. Es hilft mir immer unglaublich. Schreib mir auch gerne Feedback in den Rezensionen oder schreib mir gerne eine Direktnachricht auf Instagram oder eine E-Mail. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und wünsche dir noch einen wundervollen Tag, wo immer du dich auch an diesem Tag und zu welcher Tageszeit auch gerade befindest. Bis bald.